der Messias und sein Bote erscheinen. Prophet Maleachi Kapitel 3, heute Abend lesen wir die Verse 1 bis 12. In der russischen Bibel übrigens hat Maleachi nicht 3, sondern 4 Kapitel, da ist das dritte Kapitel aufgeteilt. Etwa beim letzten Drittel wird dann plötzlich das Kapitel 4 ergänzt und dann die Versnummerierung anders, das wollte ich nur erwähnen. Ich habe es auch geteilt, ein bisschen anders, so etwa in der Mitte, sodass wir heute Abend und morgen früh dann das dritte Kapitel insgesamt mit Gottes Hilfe betrachten. Also das Thema der Messias und sein Bote erscheinen. Das ist die Hoffnung, die Erwartung, in der die Menschen im Alten Bund gelebt haben. Und wir wissen, der Messias ist erschienen und warten in der Erwartung seiner und hoffen in der Erwartung seiner Wiederkunft, dass er zum zweiten Mal kommen wird. Und ich muss vielleicht vorausschicken, Prophetie erfüllt sich oft mehrfach, mehrstufig, das werden wir auch hier sehen, dass beim ersten Kommen des Messias in Jesus von Nazareth sich nicht alles erfüllt hat, dass manches noch aussteht, was bei seiner Wiederkunft geschehen wird. Die Frage am Anfang, erwartest auch du die Wiederkunft, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus? Möchtest du bereit sein, wenn der Herr erscheint? Ja, darum geht es, genau. Nun, liebe Geschwister, wir lesen das Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, die Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Die Antwort Gottes, darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei. Und prüfet mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Ernte nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Heerscharen. Soweit das Wort Gottes aus Maleachi Kapitel 3. Maleachi, der Bote Gottes, er selber hat den Auftrag, hier zu verkündigen, von dem Boten, den Gott senden wird, der dem Messias, dem Heilskönig, dem Retter vorangeht. Es ist hier, man fragt sich jetzt, von welchem Boten ist hier in Vers 1 die Rede. Da heißt es ja, ich siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Sehr interessant. Könige haben ja Boten gesandt, die alle Hindernisse aus dem Weg räumen sollten, wenn sie in eine Stadt oder in ein Land einzogen, sodass sie in Macht und Herrlichkeit auftreten konnten. Und hier, so denke ich, spricht Gott selber. Gott wird erscheinen, und zwar in seinem Sohn, der Messias. Und er sendet einen Boten, der vor ihm hergeht. Das war gesagt ungefähr 450 Jahre vor dem Auftreten von Jesus Christus und seinem Vorangänger Johannes der Täufer. Heute wissen wir, als der Herr Jesus zum ersten Mal erschien auf dieser Erde, im Stall von Bethlehem geboren war, herangewachsen ist und dann seinen Dienst angetreten hat, als er ungefähr 30 Jahre alt war, dann ging er an den Jordan, um sich taufen zu lassen, und zwar bei Johannes dem Täufer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zwei wichtige Parallelstellen, es gibt noch viel mehr zu dieser Stelle, lesen zu Beginn. Und zwar zunächst einmal der Prophet Jesaja, Kapitel 40, 1 bis 3. Und dann auch das Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, 1 bis 12. Dann können wir das schon viel besser verstehen durch diese Parallelstellen in der Heiligen Schrift. In Jesaja 40, Vers 1 bis 3, hören wir folgendes Wort Gottes. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Wir wissen, beim Propheten Jesaja erscheint dann der Gottesknecht, der identisch ist mit Jesus Christus, der sein Leben hingibt als Sühneopfer am Kreuz auf Golgatha. Das ist ganz plastisch und ausführlich vorausgesagt, vor allem in Jesaja 53, aber auch in den anderen Gottesknechtsliedern im Propheten Jesaja. Ich habe die Auslegung zu Jesaja ja hinten ausliegen, da ist es ausführlich beschrieben. Und jetzt kommt die Parallelstelle und auch die erste Erfüllung dessen, was in Malachi 3 steht. Es erfüllt sich ja nochmals in der Zukunft, wenn der Herr wieder erscheint. Aber die erste Erfüllung, als der Retter auf die Erde kam, um die Schuldfrage zu klären. Wenn er wiederkommt, wird er die Machtfrage klären und herrschen, dass alle Feinde unter dem Schemel seiner Füße sind. Und da lesen wir, wie Johannes der Täufer auftritt und was damit in Zusammenhang steht. Matthäus Evangelium, Kapitel 3, Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, das heißt kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Haben wir gerade gehört. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und wir wissen, gleich danach kam der Herr Jesus, wurde von Johannes getauft, damit er mit uns gleich wurde, aber ohne Sünde. Ja, Johannes der Täufer ist aufgetreten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Johannes der Täufer ist der, der verheißen ist bei Malachi 3, in Jesaja 40 und anderen Stellen als der Wegbereiter des Messias. Auch am Ende wird nochmal praktisch der Prophet Elia auftreten. Das heißt, ein Prophet in der Macht und Funktion des Elia, genauso wie auch Mose. Und ob sie es jetzt wirklich sind oder jemand in dieser Kraft, das müssen wir einfach offen lassen. Ich gehe morgen drauf noch ein. Aber das wird sich noch einmal ereignen, wenn der Herr wiederkommt, dass offenbar auch dann nochmal, ja, auch die zwei Zeugen auftreten. Viele sehen darin Mose und Elia, beziehungsweise, dass sie nochmal neu erscheinen oder Menschen in dieser Kraft und Macht des Mose und Elia, Offenbarung 11. Und deshalb erfüllt sich Prophetie auch mehrfach. Wir können es dann viel besser verstehen, wenn wir verschiedene Erfüllungsstufen in der Prophetie erkennen. In meiner kleinen Schrift, das Geheimnis biblischer Prophetie, habe ich das erklärt, diesen Zusammenhang. Jetzt lesen wir also hier, siehe, ich sende meinen Boten, also Gott sendet seinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Hier spricht Gott in der Ich-Form und er schließt seinen Sohn hier in sich mit ein. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine Einheit. Gott wird erscheinen im Sohn und der Bote, als der Bote, der die Rettung bringt, als der erscheinen wird, als König und der Bote, so, der wird vorausgehen. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, Malachi heißt ja auch Bote Gottes. Es sind hier viele Boten im Spiel, auch Engel und so weiter. Aber hier ist es eindeutig, das, was geschehen ist, in Gestalt von Johannes dem Täufer. Und dann heißt es weiter, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Ich verstehe das so, dass der Herr Jesus gekommen ist zum Tempel, aber er hat den Tempel als verwüstet empfunden, erkannt, dann hat die Wechsler, Geldmacher hinausgetrieben, hat ihn gereinigt. Und auch der Tempel Israel war durch die Verstockung, ja, dahingegeben, wurde dann zerstört durch die Römer. Jetzt ist es der Tempel der Gemeinde, der besteht. Zu ihm ist der Herr gekommen und hat praktisch seinen Leib hingegeben. Dieser Tempel, der zerbrochen wurde und dann wieder auferweckt wurde, auferstanden ist am dritten Tag. Und jetzt besteht der Tempel der Gemeinde. Der Herr ist gekommen zu seinem Tempel. Der Tempel hat eine vielfache Bedeutung, wie wir sehen. Der israelische Tempel als Bauwerk, dann auch sein eigener Leib, der dahin gegeben wird und wieder aufersteht. Dann eben jeder einzelne Gläubige, in dem der Heilige Geist wohnt, der ein Tempel des Herrn ist. Und dann auch die Gemeinde als Tempel Gottes. Der Herr, den wir suchen, nachdem wir uns alle gesehnt haben, er ist erschienen. Die Menschen im Alten Bund schon und jetzt auch wir sehnen uns nach seiner Wiederkunft. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Das ist der neue Bund, wo das Gesetz Gottes in unser Herz geschrieben ist, wo wir aus Liebe und Dankbarkeit für die Erlösung die Liebe Gottes erwidern und damit das Gesetz in seinem Kern, in seiner tiefsten Bedeutung erfüllen. So spricht der Herr der Heerscharen, Gott, der den Sieg behält durch seine Heerscharen der Engel. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Seht ihr, deshalb habe ich die Parallelstelle vom Auftreten Johannes des Täufers gelesen, der genau von diesem unauslöschlichen Feuer spricht, für alle die, die Spreu sind, die sich nicht retten lassen, die verloren gehen. Aber der Weizen, der wird in die Scheunen gesammelt. Das sind die, die die Erlösung in Jesus Christus annehmen. Es wird getrennt, das Echte vom Unechten, so wie durch das Feuer das Silber gereinigt wird und auch das Gold und ausgeschmolzen wird, was nichts taugt, und auch die Lauge der Wäscher, die die Wäsche wieder reinmacht, so hell oder weiß wie Schnee, wie man auch in der Bibel liest, sodass aller Schmutz, alle Sünde hinweggetan wird. Es ist eine Reinigung und Läuterung, eine Scheidung zwischen echt und unecht. Diese Reinigung geschieht ja in zwei Stufen. Zunächst einmal durch das Blut Jesu Christi beim ersten Kommen des Messias. Und dann geschieht die Reinigung auch noch einmal als zweite Stufe durch das Feuer des Gerichts beim zweiten Kommen des Messias. Nochmals, beim ersten Mal Reinigung durch das Blut des Lammes. Für alle, die das für sich in Anspruch nehmen, die werden reingewaschen von aller Sündenbefleckung. Und bei der Wiederkunft wird das reinigende Feuer auftreten und wird zwischen den Nachfolgern Jesu und denen, die ihn ablehnen, die Scheidung vollziehen. Und so heißt es dann in Vers 3, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Wir haben ja heute Morgen ausführlich gehört von dem Priesterdienst, der korrumpiert war, verdorben war durch einen falschen Gottesdienst, durch blinde, lahme und ungeeignete Tiere, die dargebracht wurden. So in Kapitel 1 wird das beschrieben. Und auch viele Missstände, die eingebrochen waren im Tempel, dass man Heiden da aufgenommen hat in die Vorhöfe und so weiter und so fort. Mischehen geführt mit heidnischen Frauen und dadurch den Götzendienst ins Land gebracht. Alles das wird da nicht mehr sein, wenn wirklich Gott seinen heiligen Tempel errichtet. Und das geht sogar noch weiter, möchte ich einmal behaupten. Ich weiß, das ist umstritten, es gibt verschiedene Auslegungen, dass dann, wenn der Messias wiedergekommen ist, dass er dann ja sein Friedensreich aufrichtet, zunächst einmal hier auf dieser gereinigten Erde, wie in Hesekiel steht. Es werden 7 Jahre lang die Waffen verbrannt von der Schlacht von Harmagedon. Und dann wird auf dieser erneuerten, gereinigten Erde, es ist noch nicht der neue Himmel, die neue Erde, aber die gereinigte Erde, wird das 1000-jährige Friedensreich entstehen, gemäß Offenbarung 20. Und da wird ein Tempel gebaut, wie es ihn noch nie gab. Deshalb muss das in der Zukunft liegen. Und das wird beschrieben beim Propheten Hesekiel, Kapitel 40 bis 48. Sehr interessante und wichtige Kapitel über diesen zukünftigen Tempel mit Maßen, mit Beschreibungen, die völlig zukünftig sind, weil es noch nie gab. Also das steht alles noch bevor. Es gab nie einen Tempel, der diese Maße hatte, diese Ausmaße, diese Dimensionen, diese Beschreibungen. Natürlich gibt es Anklänge an die bisherigen Tempel, aber nicht in dieser Konkretion. Und es kann auch nicht nur einfach symbolisch gemeint sein, sonst wäre das nicht so plastisch mit irdischen Maßen beschrieben. Also wir müssen die Bibel, soweit es möglich ist, erstmal wörtlich nehmen. Und ich nehme das wörtlich, es wird also nochmal ein Tempel kommen. Spätestens dann, wenn der Messias im tausendjährigen Reich regiert. Warum werden da Opfer dargebracht? Ich denke, es sind Gedenkopfer an das Opfer Jesu Christi. Wird auch wieder ein Priesterdienst sein und das Heiligtum Gottes wird verwaltet, aber in wirklicher Ehrfurcht, in Respekt vor Gott und nicht in Oberflächlichkeit, Verflachung und Verhöhnung des heiligen Namens des Herrn. Daraus aus Hesekiel nur 2 Stellen, die ich dazu lesen möchte, zur Illustration und Verdeutlichung dessen, was ich hier gesagt habe. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht alle so sehen werden, aber es ist doch sehr deutlich von diesem neuen Opferdienst, diesem zukünftigen, noch nie dagewesenen Tempel. Hesekiel 44, Verse 15 und 16. Hesekiel 44, 15 und 16. Aber die levitischen Priester, die Söhne Zadoks, die den Dienst meines Heiligtums bewahrt haben, als die Kinder Israels von mir abgeirrt sind, die sollen zu mir nahen, um mir zu dienen, und sie sollen vor mir stehen, um mir Fett und Blut zu opfern, spricht Gott der Herr. Sie sollen in mein Heiligtum hineingehen und zu meinem Tisch nahen, um mir zu dienen und meinen Dienst zu besorgen. Hier die levitischen Priester, die praktisch wieder in den Dienst im heiligen Tempel Gottes eingesetzt werden. Ihr könnt die ganzen Kapitel lesen, es wird alles hier ausführlich beschrieben, aber noch einige weitere Verse aus Kapitel 44, ab Vers 28. Und darin soll ihr Erbteil bestehen. Ich will ihr Erbteil sein. Also Gott selber ist ihr Erbteil. Kein Besitztum sollt ihr ihnen in Israel geben. Ich bin ihr Besitztum. Sie sollen aber das Speisopfer und das Sündopfer und das Schuldopfer essen. Und alles, was in Israel dem Bann verfallen ist, soll ihnen gehören. Das Beste von den Erstlingsfrüchten aller Art und alle Abgaben jeder Art von allen euren Hebopfern sollen den Priestern gehören. Auch die Erstlinge eures Mehls sollt ihr dem Priester geben, damit der Segen auf deinem Haus ruhe. aber die Priester sollen kein Aas und kein zerrissenes Essen, seien es Vögel oder Vierfüßler. Auch hier sollen also Abgaben, wir werden gleich noch auch vom Zehnten hören, den Priestern gebracht werden. Und es sollen die besten Dinge sein, die Früchte, aber auch die Tiere, die da in den Tempel gebracht werden, ohne Fehl und Makel. Und deshalb heißt es hier in Vers 3 und 4, er wird die Söhne Levis reinigen, und sie, also Maleachi jetzt wieder, Kapitel 3, Vers 3 und 4, er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber, dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit, nachdem sie gereinigt sind durch den Herrn. Und dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. So wie damals im Salomonischen Tempel, als auch Gott wohlgefällige Opfer dargebracht wurden. Bis dann leider auch dort Götzendienst in Israel immer mehr eingedrungen ist. Schon auch bei dem älteren Salomo leider fing das schon an. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht, sagt der Herr weiter, und will ein schneller Zeuge sein. Und jetzt werden 7 Beispiele von Sünde aufgezählt. Und zwar in konkreten Sünden. Ein schneller Zeuge wird Gott sein gegen folgende Sünden oder Sünder. Gegen die Zauberer, das sind die Okkultisten, alle, die übernatürliche Mächte beschwören, durch Magie, Wahrsagen, Hellsehen, okkulte Praktiken, Heilpraktiken unter Einbezug dämonischer Mächte und so weiter. Das soll alles nicht sein. Siehe zum Beispiel 5. Mose 18, Verse 9 folgende. Und dann als nächstes, das zweite, und gegen die Ehebrecher. Also alle, die die Ehe zerstören, die in fremde Ehen einbrechen und die damit dann auch das Elend der Scheidungen, von denen wir heute Morgen schon gehört haben, auslösen. Und gegen die Meineidigen, das sind solche Menschen, die einen falschen Schwur von sich geben. Man soll auf keinen Fall falsch schwören und die Finger irgendwie da kreuzen hinterm Rücken und so weiter. Man wird damit schuldig vor Gott. Der Herr Jesus geht noch weiter und sagt, ihr sollt gar nicht schwören. Ihr wisst ja gar nicht, was morgen sein wird. Ihr könnt kein Haar weiß oder schwarz machen. Gott selber weiß allein die Zukunft. So sage ich jetzt mal mit meinen Worten, aber so meint es auch der Herr Jesus. Ja, weil wir tun so, als wüssten wir, was morgen ist. Dabei können wir nicht mal wissen, ob wir die Nacht überleben. Und dann schwören wir, ich werde das und jenes tun. Und so werden wir schuldig. Wir wissen nicht, ob wir das wirklich tun können. Und oft tun wir es nicht und dann haben wir geschworen und das ist Sünde vor Gott. Und ein Meineid, ein falscher Schwur, bewusst Falsches, was jemand gelobt, das ist natürlich absolut verwerflich. Das darf gar nicht sein. Auch nicht vor Gericht oder sonst wo. Und dann die vierte Gruppe, gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen. Die Tagelöhner, das sind Menschen, die von Tag zu Tag ihr Brot erarbeiten müssen, ohne zu wissen, was der nächste oder übernächste Tag bringt. Und wenn man denen noch den Lohn verkürzt, dann kommen die wirklich in Not, Hungersnot bis hin zum Tod und können auch ihre Familie nicht ernähren. Das ist eine große Schuld, wenn man hier diesen ohnehin geringen Lohn noch verkürzt. Überhaupt soll jeder Arbeiter seinen gerechten Lohn bekommen, egal in welcher Firma oder Branche er oder sie tätig ist. Und das Nächste, die Witwen und Waisen übervorteilen. Witwen und Waisen sind die Schwächsten der Gesellschaft. Sie haben keinen Brotgeber mehr. Oft ist es der Familienvater, der gestorben ist. Oft sind es Frauen, die dann allein dastehen, manchmal auch umgekehrt. Jedenfalls ist gar kein Einkommen mehr oder nur noch das halbe Einkommen. Die Witwenrente ist oft auch nicht sehr groß. Und die Waisen, ja, die haben auch keine Eltern mehr, die sie versorgen. Also die dürfen wir auf keinen Fall übervorteilen, betrügen, sondern im Gegenteil, man soll sie unterstützen. Das ist auch ein Gebot für die christliche Gemeinde, auch im Neuen Testament. Und eine weitere Sünde, die das Recht des Fremdlings beugen. Fremdlinge, wenn sie sich gut in ein Land integrieren, sind willkommen und dürfen auch nicht geknechtet und benachteiligt werden. Vielleicht, weil sie die Sprache nicht so gut kennen und so weiter. Man soll ihnen grundsätzlich helfen. Etwas anderes ist eine gezielt gesteuerte Überfremdung. Das war auch in Israel nicht erwünscht von Gott, sondern man sollte sich ja nicht vermischen mit heidnischen Götzendienern, das ist dann die andere Seite. Aber der Fremdling, der auch gewisserweise wehrlos ist im fremden Land, der die Gebräuche nicht kennt, die Sprache nicht so kennt und so weiter, dem soll man zunächst einmal helfen, damit er auch Recht bekommt. Denn jeder Mensch ist vor Gott gleich, was das angeht, was die Erlösung angeht und den Rechtsanspruch angeht, dass er gerecht behandelt wird. Und dann gibt es solche, so sagt Gott, die mich nicht fürchten. Das ist nochmal praktisch die letzte Steigerung, die fehlende Gottesfurcht. Alles das steht unter dem Gericht Gottes. Und so spricht der Herr der Herrscharen. Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Man muss genau darauf achten, welche Formulierungen verwendet werden in diesen Aussprüchen Gottes. Hier nennt er sie die Kinder Jakobs. Jakob war der Fersenhalter, der Betrüger, der dann zu Israel wurde, zum Gottesstreiter. Aber grundsätzlich hat er diesen zwiespältigen Charakter gehabt. Einerseits hat er Gott geliebt, ihm gedient, andererseits hat er andere betrogen, etwa seinen Zwillingsbruder Esau und auch seinen späteren Arbeitgeber, der aber auch vorher ihn betrogen hatte. Nicht? Er wollte ja an sich die Rahel heiraten, dann hat er ihm erstmal die Lea gegeben, die ihm nicht so gefallen hat. Und damals war das in Ausnahmefällen erlaubt, auch zwei Frauen zu haben. Aber es liegt da kein Segen darauf. Wir wissen, es ging praktisch immer schief. Auch bei den Patriarchen gab es immer Machtkämpfe in den Familien und viel Elend. Aber jedenfalls, Jakob, der Betrüger, und das wirkt sich auch aus auf die Generation zur Zeit Maleachis, dass auch sie den Herrn betrügen, nämlich, wir werden es gleich noch hören, um den Zehnten und die Abgaben. Aber Gott selber verändert sich nicht. Er hält seine Versprechen, etwa in seinem Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Es gibt ja mehrere Bundesschlüsse in der Bibel. Mehrere Bundesschlüsse, zum Beispiel mit Noah hat Gott einen Bund geschlossen. Durch den Regenbogen wird symbolisiert, dass die Erde nicht mehr durch eine Wasserflut zugrunde geht. Es wird aber am Ende eine Feuerflut kommen, 2. Petrus 3, aufgrund des Ausreifens des Bösen in der Menschheit. Dann gab es auch den Bund mit Abraham, dessen Symbol die Beschneidung ist. Das betrifft speziell Israel, dieser Bund. Dann auch den mosaischen Bund, das mosaische Gesetz, das dazu dient, uns einen Spiegel für unsere Sündhaftigkeit und Verlorenheit vor Augen zu stellen. Und dann aber auch den Bund mit Pinhas, der wieder die Reinheit im israelischen Lager herstellte durch die Beseitigung der Mischehen und der Übertretungen der Reinheit des Volkes damals in der Wüste. Und dann aber wird erwartet als die Krönung der neue Bund, wenn der Messias erscheint und wir ein neues Herz bekommen durch den Geist Gottes. Dass das fleischerne Herz herausgenommen wird, beziehungsweise das steinerne Herz, ja, ein bisschen verwirrend, und wir ein in diesem Sinne aber positiv zu verstehendes fleischernes Herz bekommen, in dem Leben ist. Das heißt nicht fleischlich, sondern fleischern, muss man unterscheiden, wo aber der Geist Gottes wohnt. Ja, in unserem Leib dann, der uns dann leitet, dem Herrn von Herzen zu dienen. Und nicht jetzt nur durch Gebote und Gesetze, sondern die Liebe des Herrn, die durch uns ausgegossen wird. Aber die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses und deshalb hält sie auch die guten Gesetze Gottes aber aus Liebe und Dankbarkeit ein, nicht gezwungenermaßen, sondern aufgrund der geschenkten Erlösung. Gott sagt, ich, der Herr, verändere mich nicht. Gottes Bundesverheißungen gelten weiter. Er will seine Gnade erweisen, aber andererseits erwartet er die Umkehr bei uns Menschen, damals bei Israel und auch heute bei uns jedem persönlich und auch bei unseren Regierungen. Dann Vers 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Wir sehen also, es ist nichts Neues. Es gab immer wieder dieses Abweichen und das liegt natürlich auch daran, dass wir Menschen nicht vollkommen sind. Die Sünde, der Hochmut, der Egoismus, die Unmoral, alle diese Dinge wohnen von Natur aus im menschlichen Herzen und versuchen sich immer wieder Bahn zu brechen. Und so haben Menschen die guten Gebote und Satzungen Gottes übertreten. Das fing ja schon bei Adam und Eva an, wir wissen das, wir können jetzt die ganze Bibel durchgehen. Der Einzige, der völlig sinnlos ist in der Heiligen Schrift, ist natürlich Gott und Gottes Sohn Jesus Christus. Alle anderen sind Menschen, auch Propheten, Apostel, aber sie haben alle auch versagt. Und trotzdem waren es Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, weil die, die Gott treu geblieben sind, ein Herz hatten, das sich erweichen ließ, das Schuld zugegeben hat, das die Schuld bereut hat und bereit war, umzukehren zum Herrn. Und ein solches Herz sollten wir auch haben, denn auch wir sind nicht vollkommen, Aber wir haben einen vollkommenen Erlöser, der uns die Reinigung durch sein Blut, die Erneuerung unserer Gesinnung und das ewige Leben schenkt. Wir dürfen es einfach annehmen, im Glauben, im Vertrauen. Ist doch wunderbar. Und so auch der Aufruf hier in Vers 7, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Gott erwartet aber auch, dass der Mensch selber umkehrt. Das ist die Bekehrung. Und das ist nicht einfach so, dass das automatisch geht. Das ist ein Appell auch an unseren Willen. Manche sagen, ja, der Mensch habe keinen freien Willen, sich zu entscheiden. Natürlich kann kein Mensch sich bekehren, wenn Gottes Geist ihn nicht zieht, ihn nicht vorbereitet. Aber den Schritt muss der Mensch selber tun. Wenn wir uns bekehren, dann tun wir kein Prozent zum Erlösungswerk Jesu Christi hinzu. Alles zu 100% ist am Kreuz auf Golgatha verbracht. Aber Gott zwingt niemanden in den Himmel, sondern er hat da nur Freiwillige. Deshalb ist das die Entscheidung jedes Menschen. Entscheide dich für den Herrn. Erlebe die geistliche Bekehrung und Wiedergeburt. Und dann geht es weiter. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Jetzt tun sie so, als wüssten sie gar nicht, worin ihre Sünden liegen. Ja, wir sind ja so unschuldig. Wieso, wohin, worin sollen wir umkehren? Was machen wir denn überhaupt falsch? Heißt diese Frage. Fragen heute auch viele Menschen. Wir tun doch so viel Gutes. Wir sorgen für die Armen. Wir setzen uns für das Weltklima ein. Für die Menschen der dritten Welt. Ist ja alles recht und schön. Manchmal auch ideologisch verfälscht, aber trotzdem grundsätzlich gute Ziele, die die Leute ja haben. Aber damit kann sich keiner erlösen. Das kann nur der Herr schenken, wenn wir ihm die Ehre geben, dem einzig wahren Gott. Und hier gibt Gott jetzt eine ganz einfache Antwort, die da sehr materialistisch klingt, aber die eben ganz plastisch und konkret ist. Nicht irgendwie abgehoben, sondern er antwortet ihnen, worin habt ihr versagt? Ja, die Antwort kommt jetzt in den Zehnten und den Abgaben. Jetzt geht es an die Geldbeutel. Die haben einfach gespart mit ihrem Geld und haben das nicht mehr für Gottes Reich zur Verfügung gestellt. Wir rufen in unserer Gemeinde sehr selten zur Kollekte auf, weil mir es auch selber irgendwie zuwider ist. Das Geld sollte an sich kein Thema sein bei Christen. Aber wenn Gott das Herz bewegt, dann sind Christen auch großzügig. Habe ich auch immer wieder erleben dürfen. Und auch für uns ist es so eine Regel, meine Frau und mich, ich sage es einfach als Tatsache, nicht um uns da jetzt besser zu machen, dass wir immer schauen, wenn wir gut verdient haben, auch dass wir immer den Zehnten, dass wir da immer so mitteilen und sagen, also dieses Jahr haben wir mehr eingenommen, wo können wir denn noch was spenden? Ich sage es mal, ich hoffe, ihr versteht es richtig. Guckt mal, wie euer Jahreseinkommen ist und guckt mal vielleicht, wo ihr noch ein christliches Werk unterstützen könnt. Es ist wirklich ein Segen darauf. Das lesen wir hier, das ist jetzt die bekannte Stelle mit dem Zehnten. Aber ich möchte gleich sagen, im Neuen Testament steht im Korintherbrief, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Damals haben sie Gott um den Zehnten betrogen, die haben nicht mehr ihre Abgaben treu abgeliefert, die haben mangelhafte Tiere in den Tempel gebracht für die Leviten. Die Leviten mussten dann selber wieder arbeiten gehen, weil sie nicht genug zur Versorgung hatten. Sie waren also nicht mehr freigestellt für den Tempeldienst. Man hat sie einfach vernachlässigt. Sie waren auch selber zum Teil untreu und dann auch die Untreue des Volkes, die dann sie wiederum vernachlässigt hat. Gott sagt hier, ihr habt mich beraubt in den Zehnten und den Abgaben. Also Gott beraubt, nicht nur die Leviten. Wenn der Tempeldienst vernachlässigt wird, wenn der Gottesdienst vernachlässigt wird, wird auch Gott beraubt. Und dann sagt er sogar, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Nun, manche charismatischen oder pseudocharismatischen Kreise, die machen dann so eine Lehre daraus, wenn du 100 Euro spendest, kriegst du 1000 zurück. Liebe Freunde, so können wir nicht argumentieren oder Gott jetzt prüfen wollen. Ja? Aber es ist einfach so, wenn ich etwas opfere für das Reich Gottes, dann wird der Herr mich nicht verhungern lassen. Er wird mir es zu seiner Zeit und auf seine Art wieder erstatten, aber nicht so, dass man das jetzt berechnen könnte und sagen, je mehr ich gebe, umso mehr, 10-mal so viel und so. Das wäre schon wieder eine Versuchung, wo wir übers Ziel hinausschießen. Aber Leute, die gar nichts geben, die denken, ja, ich habe ja nicht viel, ich muss alles ansparen, Das ist auch kein Segen. Denkt an die arme Witwe, wo der Herr einmal sagt, diese hat mehr gegeben als die Reichen, die so einen kleinen Teil ihres Besitzes in den Tempelkasten eingeworfen haben. Diese arme Witwe, die hat praktisch alles gegeben, was sie besessen hat in diesem Moment. Wirklich. Und das war viel weniger als im Prozent oder in Realität, was die anderen gaben. Aber es war viel mehr, weil sie alles gegeben hat und die anderen nur einen kleinen Bruchteil ihres Vermögens. Also das ist interessant. Ich habe hier mal ein Zitat aus dieser Auslegung, die ist schon etwas älter, von Bruder Hans Brandenburger, ist auch schon in der Ewigkeit. Er hat es zum ersten Mal in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Ich glaube 1963 war die erste Auflage. Die kleinen Propheten Teil 2, Haggai, Sahaja, Maleachi, Esra, Nehemia, ist dann neu aufgelegt in den 80er Jahren beim Verlag der Liebenzeller Mission erschienen. Und er schreibt auf Seite 153 seines kleinen Kommentars, ist ganz kurz gefasst hier, Folgendes bezüglich des Unterschiedes zwischen altem und neuem Bund, was nun Gottes Willen angeht. Ich fand diese Stelle so gut, dass ich die euch einmal vorlesen will, weil ihr das hier so formuliert hat, dieser bereits verewigte Bruder Hans Brandenburg. Er schreibt, das Gesetz erklärt einen Tag von sieben Gott geheiligt. Der Geist heiligt alle sieben Tage. Das heißt, im neuen Bund versammelten sich die Jünger an jedem Tag, nicht nur am Sabbat. Ja. Dann weiter, er schreibt, das Gesetz sondert einen Stamm aus Zwölfen zum Priesterdienst aus, nämlich den Stamm Levi. Ja. Der Geist macht die ganze Gemeinde der Glaubenden zu Priestern. 1. Petrus 2, Vers 19, das allgemeine Priestertum. Und dann, jetzt kommt es mit dem Zehnten, das Gesetz fordert eine Abgabe von 10% des Einkommens. Der Geist Gottes aber macht uns 100%ig zu Gottes Eigentum mit aller unserer Habe. Denn wisst ihr, es steht auch im Wort Gottes, die Erde gehört dem Herrn. Alles, was wir hier haben, ist nur geliehen. Ja, alles gehört dem Herrn. Wir werden vergehen. Was wird dann mit unserem Besitz? Ja, entweder verfault oder die nächste Generation oder die Diebe bekommen es, wer auch immer. Es gehört alles dem Herrn. Es wandert von einer Hand zur anderen. Am Schluss wird alles vergehen, wenn Gott den neuen Himmel, die neue Erde erschafft. Also weiter, er schreibt also, der Geist Gottes macht uns 100%ig zu Gottes Eigentum mit aller unserer Habe. Alles ist sein und wir sind seine Haushalter, die ihm für jeden Pfennig, damals gab es noch nicht den Euro, die ihm für jeden Pfennig Rechenschaft geben müssen. So, wobei dieses Zitat, das fand ich doch sehr bemerkenswert. Das heißt jetzt nicht falsch verstehen, dass ihr jetzt 100% eures Einkommens ins Opferkästchen irgendwo in den Kirchen werfen solltet. So ist es auch nicht gemeint. Wir müssen ja auch die Unsrigen versorgen können. Aber es sollte die Bereitschaft sein, unser ganzes Leben dem Herrn zu schenken. Überall möchte er uns ja gebrauchen, ihn zu bezeugen, Menschen einzuladen zum rettenden Glauben und auch Opfer zu bringen, da wo es nötig ist, materieller Art oder Opfer an Zeit, Opfer an Besuchsdiensten, Diensten in der Gemeinde. Ich habe meine Liste bekommen und auch jetzt weiterverbreitet mit 149 Dienstmöglichkeiten in der christlichen Gemeinde. Also jeder kann sich in vielfältiger Weise in der Gemeinde einbringen. Nicht nur in einem Bereich. Ob es der Putzdienst ist, der Gesangsdienst, Kinderarbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit, Seniorenarbeit, Ordnerdienst, Predigtdienst, Ältestendienst, Diakone. Also es gibt hunderte Möglichkeiten, sich einzubringen im Reich Gottes. Hausmeisterdienst und Kochdienst. Also, ihr könnt jetzt hier stundenlang aufzählen. Ja, das heißt Hingabe an den Herrn. Also, gehen wir wieder zurück zu Maleachi 3. Muss auch langsam zum Ende kommen. Da heißt also, bring den Zehnten ganz in das Vorratshaus. Ich finde an sich den Zehnten, was das Geld angeht, ein gutes Maß. Da haben wir immer noch 90% für uns selber. Ja, Gott ist ja hier so großzügig mit uns, er begnügt sich hier mit dem Zehnten. Aber ich sage im Neuen Bund, der Zehnte ist nur so eine Richtschnur, es darf auch mehr sein, kann auch mal weniger sein. Aber ich denke, mehr ist in dem Fall wirklich gesegneter. Aber prüft auch, wo ihr auch euer Geld hingebt. Nicht jedes Werk ist heute noch wirklich geistlich unterwegs. Vieles ist schon abgedriftet. Und am besten ist, wenn man zum Beispiel Missionare kennt, wenn man die direkt unterstützt, damit man auch weiß, wo es ankommt. Damit nicht alles da irgendwo in die Verwaltung strömt oder vielleicht in dubiose Quellen, wo man gar nicht weiß, was da alles läuft. Das wäre schade und traurig. Und hier steht ein Wort, was wirklich überraschend ist. Normalerweise prüft ja Gott unsere Herzen. Er prüft uns. Und hier schreibt Gott durch seinen Propheten oder sagt Gott, spricht Gott, es ist einmal ein Wort Gottes, prüft mich doch dadurch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch segnen, überreicher Fülle herabschütten werde. Ich kann es bezeugen, in meinem Leben habe ich es mehrfach erlebt, dass ich arbeitslos wurde aus Gewissens- und Glaubensgründen. Und ich hätte ja Kompromisse schließen können und sagen, gut, ich passe mich an, zum Beispiel in der Kirche, ich sage nichts mehr Kritisches über Fehlentwicklungen, so wie die anderen auch, zu allem schweigen, alles zudecken. Hätte ich meine Stelle wahrscheinlich bekommen oder behalten, auch in der Kirche. Aber ich habe gesagt, ich kann dazu nicht schweigen, wenn heute interreligiöse Gottesdienste stattfinden, wenn das erste Gebot übertreten wird, wenn Beziehungen gesegnet werden sollen, die Gott ein Gräuel sind und solche Dinge. Wie kann ich denn dazu schweigen, wenn ich die Bibel hier lese und das Wort Gottes zu mir spricht? Dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich lieber arbeitslos. Und der Herr hat uns versorgt bis heute. In dem Fall durch Spender, die unsere Arbeit tragen. Ja, ich sage es einfach mal so. Also, und dann wurde ich nochmal arbeitslos bei einem evangelikalen Werk. Da war ich kurz vor dem 50. Geburtstag. Es war eine schwere Zeit. Da kriegt man auch normalerweise keine Arbeit mehr dann. Und da ging es darum, dass ich keine innerevangelikale Kritik mehr äußern sollte. Nur über Sekten aufklären, aber nicht über innerevangelikale Fehlentwicklungen. Da habe ich gesagt, dazu kann ich auch nicht schweigen. Jetzt, wo es so zunimmt mit Emerging Church, Bibelkritik bei Evangelikalen und so weiter, diese pseudocharismatische Infiltration der Gemeinden, der Modernismus, Liberalismus, das wollten sie mir alles verbieten. Dann bin ich wieder arbeitslos geworden. Und dann hatten wir eine Familie, die wussten nichts davon. Die haben uns eine Karte geschickt und da stand vorne drauf, ich werde euch und euer Haus versorgen. Das kam genau in der Zeit. Es war wunderbar. Und was ist passiert? Unsere Spender sind mit uns gegangen und das andere Werk, das muss dauernd Bettelaufrufe machen, dass es überhaupt überleben kann, das mich damals rausgemobbt hat mit fast 50 Jahren. Ich sage jetzt nicht, welches Werk das ist, ist auch egal, es kann überall passieren. Aber da muss man einfach konsequent sein und dem gewissen folgen und dem, was wir vom Wort Gottes erkennen. Wir haben wirklich da den Herrn geprüft und er hat es dieses Wort bestätigt, auch in unserem Leben. Vielleicht habt ihr das auch erlebt, wir können es gerne nachher noch austauschen. Ich sage es einfach nur als Ermutigung, ich hoffe, ihr versteht das richtig, dass ihr auch konsequent bibeltreu mit dem Herrn wandelt und keine falschen Kompromisse schließt mit der Welt oder mit unbiblischen Entwicklungen in Gemeinden und Werken. Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Brüder und Schwestern auch diese konsequenten Wege gehen. Aber man hört immer nur von Einzelnen, die dann an den Pranger gestellt werden. Aber ist doch gut, ist doch zur Ehre des Herrn, wenn man dann hier auch verleumdet wird. Wenn sie uns verleumden und des Herrn willen, dann sind wir unter dem Segen Gottes. Aber wenn sie uns wegen eigener Schuld verleumden, dann natürlich nicht. Das muss man ganz klar unterscheiden. So sagt es der Herr Jesus in der Bergpredigt. Gott wird seinen Segen schenken. Und das kann er auch, weil in Gottes Hand liegen das, was man als sogenannte Unwägbarkeiten bezeichnet oder Imponderabilien. Das sind Dinge, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Zum Beispiel das Wetter, wie die Ernte wird bei den Landwirten. Die Gesundheit, das liegt in Gottes Hand. Natürlich ein bisschen auch bei uns. Wenn wir unseren Körper zerstören, sind wir selber schuld, ja, durch irgendwas. Aber die Gesundheit ist auch ein Geschenk des Herrn grundsätzlich. Dann auch Seuchen. Wer kann das steuern? Wir können nur beten, dass es aufhört, auch jetzt wieder, diese Corona-Pandemie. Plagen, Fresser, Heuschreckenschwärme. In Indien, in Afrika sind riesige Heuschreckenschwärme und walzen ganze Landstriche nieder mit ihrer Fresssucht. Aber es ist auch ein Gericht Gottes, eine Gerichtsrute. Und jetzt lesen wir hier in Vers 11, ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Das tut der Herr dann, wenn wir wirklich zu ihm flehen, zu ihm beten. Nicht einfach so. Gott will auch gebeten sein. Herr, beende diese Plage. Stoppe die Heuschrecken, stoppe die Seuche, stoppe die Inflation, die Wirtschaftskrise. Aber er möchte auch bei uns die Umkehrbereitschaft sehen, dass wir sein Wort, seine Gebote, seine guten Ordnungen ernst nehmen und die ungeistlichen, unbiblischen Gesetze wieder rückgängig machen. In der Politik, aber auch in unserem Leben umkehren, ganz persönlich. Wir brauchen nicht nur auf die Politiker zeigen, die Umkehr muss bei jedem von uns persönlich jeden Tag immer wieder praktiziert werden. Denn wir alle stehen in der Gefahr, abzudriften, abzugleiten oder gar abzufallen, obwohl manche Kreise das bestreiten, dass das gibt. Aber ein Christ kann leider abfallen. Ich habe es vielfach erlebt, auch bei Freunden von mir, die heute nicht mehr mit dem Herrn wandeln und die wirklich brennende Christen waren. Unverständlich, aber es gibt. Also seien wir wachsam, bringen wir ernsthafte Früchte der Buße. Gott wird den Fresser schelten, die Heuschrecken stoppen und auch der Weinstock auf dem Feld, das steht allgemein jetzt für die Fruchtbarkeit der Ernten, dass das nicht fruchtleer bleibt. Und dann Vers 12, und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Unter der Voraussetzung, dass er wirklich dem Herrn die Ehre gibt. Das gilt für Israel, aber das gilt auch für andere Länder, auch für die Heidenvölker selber, wenn sie den Herrn ehren, wie wir es auch aus der biblischen Geschichte kennen, mit Ländern außerhalb von Israel. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein bisschen Zeit und Kraft habt. Ich habe hier einen sehr schönen Aufsatz, da könnte ich noch ein paar Gedanken bringen, wenn ihr noch interessiert seid, über das Thema der Christ und das Geld. Den hat mir vor einigen Jahren Bruder Thomas Jettel geschickt und vielleicht manchen bekannt, der hat lange mit Professor Herbert Janssen zusammengearbeitet, dem Bibelübersetzer. Und er hat hier einige wertvolle Gedanken über das Thema der Christ und das Geld. Ich werde jetzt nur ganz kurz das noch erwähnen, praktisch nur die Überschriften kurz zusammenfassen, die er hier hat. Und zwar, er sagt, im Geld liegt Versuchung, nämlich zur Habsucht. Geldliebe ist eine Wurzel des Bösen. Da gibt es überall Bibelstellen dazu, die das ausführlich begründen. Zum Beispiel hier 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Am Geld klebt oftmals Ungerechtigkeit. Viel Geld wird auf ungerechte Weise erworben, indem man Menschen betrügt, benachteiligt, manchmal sogar tötet. Und das Geld ist schrecklich. In Geld, Besitz und Reichtum liegt keine Sicherheit. Sprüche 11,28. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, aber die Gerechten werden sprossen wie Laub. Und Sprüche 23, 4 bis 5 steht, bemühe dich nicht reich zu werden, lass ab von deiner Klugheit. Willst du deine Augen darauf hinfliegen lassen und siehe, fort ist es, denn sicherlich schafft es sich Flügel gleich dem Adler, der gen Himmel fliegt. Also wer sein Herz an Geld hängt, der steht irgendwann da und jetzt steht auch eine Wirtschaftskrise wohl bevor, dass alles plötzlich zerrinnt wie der Sand. Natürlich sollen wir wirtschaften und auch etwas ansparen, wir müssen ja schon auch ein bisschen vorsorgen, aber wir dürfen unser Herz nicht daran hängen. Wir müssen bereit sein, alles loszulassen und trotzdem weiterhin dem Herrn zu dienen. Und da gibt er einige Ratschläge jetzt, der Thomas Jettel. Nicht viel ans Geld denken, sich mehr mit dem Geistlichen beschäftigen, mit dem Ewigen. Manche Leute, die kreisen ja nur ums Geld und machen sich und andere damit krank und kaputt. Ist doch furchtbar, wenn man so geldgierige Leute kennenlernt. Ah, die Aktienkurs und jetzt muss ich da wieder gucken und der DAX. Und ist ja furchtbar, wenn man den ganzen Tag hören muss, ich könnte mit so jemandem nicht leben. Ja. Hütet euch vor der Habsucht, sagt der Herr Jesus. Begnügt euch mit dem Vorhandenen, schreibt der Apostel, der den Hebräerbrief geschrieben hat. Ich nehme an, es war Paulus, ja. Dann, also nicht viel ans Geld denken, nicht für das Geld verdienen leben. Für manche ist ja der Beruf alles, jeden Tag Geld verdienen, es ist wichtig. Ich sage nicht, dass ihr keinen Beruf haben solltet, im Gegenteil. Ordentliches Leben führen, Beruf ausüben, aber nicht nur dafür leben. Das ist ja schrecklich, wenn ich nur von Tag zu Tag immer nur noch ans Geld verdienen denken muss. So sagt auch der Herr Jesus in Lukas 21, Verse 34 und 35, habt stets Acht auf euch selbst, damit eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des irdischen Lebens und jener Tag, nämlich der Tag des Herrn, plötzlich über euch komme. Dann als nächstes Geld nicht horten, sondern für Ewiges einsetzen. Gerade eben auch für das Reich Gottes Welcher Segen liegt darauf, wenn Geld sich dann auch so vermehrt im geistlichen Dienst? Die Himmelsbank. Georg Müller hat es zum Beispiel erlebt. Ich möchte doch ein Zitat hier von Georg Müller auch bringen, dem Gründer der Waisenhäuser von Bristol, England. Er sagt, es gibt ein Säen und ein Ernten nach 2. Korinther 9, Vers 6. Und zwar Kinder in den Wegen des Herrn unterweisen, Hausbesuche machen, um Menschen leiblich oder geistig wohlzutun, Brot, Geld, Kleider und anderes den Armen geben, unser Geld und Gut für den Herrn und zu seiner Ehre verwenden. Das heißt nach dieser Stelle säen. Der Lohn, den der Herr in der Zeit und in der Ewigkeit dem zur Vergeltung gibt, der da sät, wird Ernten genannt. Dieser Lohn mag uns mehr oder weniger schon in diesem Leben zuteil werden. Zehnfach, ja hundertfach vergilt der Herr oft in zeitlichen Dingen, indem er uns Freunde erweckt oder seinen offenbaren Segen auf unseren irdischen Beruf legt und so weiter. Aber gesetzt, der Herr ließe uns aus einer bestimmten Absicht solch ein Ernten hier auf Erden nicht eintreten, so wird ganz sicherlich die Ernte in der zukünftigen Welt sein. Soweit Georg Müller, der ja nach diesem Prinzip des Glaubens gelebt hat, der nicht gebettelt hat um Geld, aber der Herr hat immer wieder Millionen geschenkt für die Waisenhäuser durch Spender, deren Herzen von Gott selber bewegt wurden. Viel geben, keinen Vorrat jetzt für viele Jahre anlegen, sondern so, dass es für die nächste Zeit reicht. Und auch wenn es irgendwie geht, keine Schulden machen. Fleißig arbeiten, das sind einige Hinweise. Jetzt zum Schluss noch eine kleine Geschichte, die wurde in unserer Gemeinde mal aufgeführt. Ich weiß nicht, wo die herstammt, meine Frau hat die überarbeitet und für die Kinder gestaltet. Das möchte ich euch mal vortragen. Und zwar heißt sie, die Bibel ist der größte Schatz. Eine Geschichte, die man sehr gut aufführen kann, auch in der Gemeinde. Zum Beispiel an Weihnachten oder bei anderen Anlässen. Der Erzähler sagt, ein alter Herr lebte ganz allein in einem reichen Schloss. Da das Schloss sehr groß war, hatte der Herr 4 Diener. Die Köchin Lisa, das Zimmermädchen Lydia, den Gärtner Wilhelm und den kleinen Johnny. Ja, wir haben hier 3 Wilhelms gehabt. Ja, deshalb. Und den kleinen Johnny, über den sich immer alle lustig machten, weil er alle Aufträge immer mit großer Freude erledigte. Als der alte Herr seinen 80. Geburtstag erreichte, rief er nach dem Frühstück seine Dienerschaft zusammen. Also diese 4, die Köchin, Zimmermädchen, Gärtner und der kleine Johnny, über den sich alle lustig machten. Der Herr sagte in diesem reichen Schloss, ihr alle wisst, dass ich heute Geburtstag habe und 80 Jahre alt werde. Und ich möchte, dass ihr meine Freude mit mir teilt. Deshalb habe ich jedem von euch ein Geschenk vorbereitet. Hier liegen 4 sehr wundervolle und wertvolle Bücher, Bibeln. 4 wunderbare Bibeln für jeden praktisch. Jeder von euch kann sich eine von ihnen nehmen. Wenn jemand keine Bibel haben möchte, dann liegen hier noch 4 Briefumschläge. In jedem Briefumschlag sind 100 Euro drin jeweils. Ihr dürft ganz frei wählen, was euch lieber ist. Die Bibel oder ein Briefumschlag mit 100 Euro. So, jetzt könnt ihr, bevor wir die Antwort hier hören, euch mal Gedanken machen, was ihr nehmen würdet. Okay, bitte?
Was für eine Übersetzung.
Das spricht schon Theologe hier, ja. Also, zwischen Bibel und Briefumschlag mit 100 Euro war hier die Wahl. Jetzt wird zuerst die Köchin gefragt. Lisa, was möchtest du haben, eine Bibel oder einen Briefumschlag? Was antwortet die gute Köchin? Sie sagt, gnädiger Herr, Sie sind so gütig zu uns. Es wäre sehr schön, eine Bibel zu haben. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, nehme ich den Briefumschlag mit dem Geld. Ich habe vor kurzem in der Stadt ein sehr schönes Kleid gesehen. Es kostet genau 100 Euro. Dann kann ich mir ein neues Kleid kaufen. Da spricht der Herr zu ihr, hier Lisa, wie du es wünschst, bekommst du den Briefumschlag. Und du Lydia, was möchtest du nehmen, das Zimmermädchen? Sie sagt, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Großzügigkeit. Es ist sehr gut, eine Bibel zu besitzen. Aber, gnädiger Herr, da kommt schon wieder das Aber, ja. Sie wissen, dass meine Eltern sehr weit von mir wohnen und ich sie gerne besuchen würde. Ah, die hat jetzt sogar eine gute Absicht hier, ja, sehr interessant. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, nehme ich den Briefumschlag für die Reise. Das klingt schon ein bisschen edler als mit dem Kleid, nicht? Dann sagt der Herr zu ihr, hier Lydia, du kannst das Geld haben. Und du, Wilhelm, hast du schon eine Entscheidung getroffen? Das war der Gärtner, der Wilhelm, oder der Hausmeister. Ja.
Nein, du sitzt auch in Wilhelm, ja. Aber ich hoffe, dass du anders entscheiden würdest als der jetzt. Jetzt pass mal auf, wie der Wilhelm, der Gärtner hier entscheidet. Der sagt dann dieser Wilhelm, ja, mein Herr, ich interessiere mich für die Bibel, aber meine Frau und ich haben viele Schulden. Und wenn ich das Geld bekomme, können wir einen Teil der Schulden abbezahlen. Natürlich, natürlich, sagt das Herr, nimm nur das Geld. Und du, Johnny, was möchtest du haben? Und ihr wisst ja, der Johnny, der Kleine, über den sich alle lustig machten, was hat der geantwortet? Der sagt, ich hätte gerne die Bibel. Und was passiert? Alle anderen lachten los. Wie dumm und so, ja. Haben richtig ausgelacht, den armen kleinen Johnny. Dann sagt der Herr zu ihm, hier, nimm die Bibel. Aber warum möchtest du die Bibel haben und nicht das Geld? Fragt er den Johnny. Dann antwortet dieser kleine, verlachte Junge, meine Mama hat immer gesagt, dass die Bibel wertvoller als Gold und Silber ist. Deshalb denke ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und dann sagt ihm der Herr, du hast richtig gehandelt, mein Freund. Hier, nimm die Bibel und lies sie aufmerksam mit Gebet. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, liebe Freunde. Es kommt nämlich noch eine Überraschung. Der Johnny antwortet, ich bin Ihnen sehr dankbar, mein Herr, eine wunderbare Bibel. Jetzt schlägt er sie auf und blättert darin und blättert und raschelt und dann sagt er plötzlich, oh, da ist etwas rausgefallen. Es ist Geld und hier ist noch mehr Geld. Das ist doch ein Versehen, oder? Da sagt der Herr, nein, Johnny, es ist kein Versehen. In jeder Bibel lagen 1.000 Euro drin. Und plötzlich schreien alle los, der Gärtner und das Zimmermädchen und die Köchin, ich will auch so eine solche Bibel, mein Herr. Auch eine solche Bibel. Dann antwortet der Herr, was denkt er, was der jetzt sagt? Jetzt ist es zu spät. Zu spät. Gott würde sagen, die Tür ist zu. Ja? Es ist zu spät. Ihr könnt eure Entscheidung nicht rückgängig machen. Der König David sagt im Psalm 119, Vers 72, das Gesetz deines Mundes ist mir viel lieber als 1.000 Stück Gold und Silber. Johnny hat seine Belohnung bekommen. Ihr habt ihn für dumm gehalten und ihn ausgelacht, aber er hat das Beste erwählt. Die Bibel und noch 10-mal mehr Geld als ihr in der Bibel drin. Dies soll euch eine Lehre für die Zukunft sein. Diesen Tag werdet ihr nie vergessen. Und dann fragt der Erzähler in dieser Geschichte am Schluss, auch uns alle, wie kostbar ist für dich die Bibel, Gottes Wort? Wie oft nimmst du sie zur Hand und liest betend darin? In der Bibel sind viele Schätze verborgen. Wann warst du das letzte Mal auf Schatzsuche in der Bibel? Durch sein Wort kann Gott direkt zu dir sprechen. Wann hattest du dein letztes persönliches Treffen mit Gott im Gebet und Bibellesen? Amen. Amen. Jetzt möchten wir beten. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir auch für diese Erzählung, die uns so sehr zum Nachdenken bringt, dass wir erkennen dürfen, das Wertvollste, Herr, ist dein Wort. Und der Wertvollste im Himmel und auf Erden bist du selber, allmächtiger Gott und du, Herr Jesus Christus. Denn in dir liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und du bist so reich, wir sind, ja, wie man so schön sagt, Königskinder. Und es gehört uns alles, weil du uns alles geliehen hast. Und wir dürfen es dir wieder zurückgeben, zur Verfügung stellen, dir dienen. Zeig uns, wo die Gaben sind, die du jedem von uns gegeben hast, dass wir sie auch einsetzen zu deiner Ehren. Materielle Gaben, aber vor allem auch die geistlichen Gaben, damit auch andere Menschen gerettet werden, Trost und Hilfe erfahren. So hilf uns allen und segne uns bitte weiterhin. Amen.